Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Glückskinder-Podcast. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir starten heute mit einer kleinen Miniserie. Zwei Folgen zum Thema Parentifizierung. Ich begleite ja Eltern und pädagogische Fachkräfte dabei, ein bedürfnisorientiertes Umfeld zu erschaffen. Und ja, in der Eltern-Kind-Beziehung, aber auch in der Beziehung zwischen Pädagoginnen und Kindern ist es so ein Thema, was so unterschätzt ist, weil das Thema Parentifizierung betrifft häufig genau die Menschen, die Kinder begleiten. Und ich möchte mit diesen beiden Folgen ein bisschen darauf ja aufmerksam machen, dieses Thema ja euch nahbar, fühlbar machen, damit ihr mal schauen könnt, ist es auch ein Thema von mir. Das Wort Parentifizierung klingt total sperrig, deswegen werde ich dir gleich mal erklären, was dahinter steckt. Und du wirst vermutlich an mehrere Menschen denken, vielleicht an ein Kind, das du kennst, vielleicht an eine Freundin, einen Freund und vielleicht, und das ist eben sehr häufig der Fall, denkst du dabei auch an dich selbst und erkennst dich selbst daran wieder. Das heißt, in dieser ersten Folge schauen wir uns mal an, was Parentifizierung eigentlich ist und warum sie aus trauma- und bindungspädagogischer Sicht so tief wirkt und woran du erkennst, dass du es mit Parentifizierung zu tun hast, also bei Kindern oder bei Erwachsenen, die genau das als Kind erlebt haben. Parentifizierung bedeutet, dass ein Kind Aufgaben, Verantwortung oder emotionale Funktionen übernimmt, die eigentlich einem Erwachsenen zustehen. Das heißt, das Kind wird zum Elternteil der eigenen Eltern oder zum Elternteil der Geschwister oder auch in der Gruppe von Kindern, ne, also auch im pädagogischen Bereich. Und da gibt es zwei Formen, die ich dir kurz mal zeigen will, weil sie unterschiedlich wirken. Die erste Form ist die instrumentelle Parentifizierung, also das Kind übernimmt sozusagen praktische Aufgaben, übernimmt sehr viele Aufgaben im Haushalt, kochen, putzen, einkaufen, die jüngeren Geschwister morgens fertig machen, organisiert den Alltag, weil ein oder beide Elternteile das nicht leisten können oder wollen. Das haben wir auch häufig bei Familien mit Suchtthemen, also Alkoholprobleme, Drogenprobleme. Da übernehmen häufig die jüngeren Kinder beziehungsweise die älteren Kinder auch für die jüngeren Geschwister dann viele Aufgaben und werden sozusagen in die Organisation des Haushaltes eingebunden, weil das Elternteil es halt nicht leisten kann. Und die zweite Form, das ist eine, die aus meiner Erfahrung als Traumapädagogin und als Bindungspädagogin am tiefsten wirkt, ist die emotionale Parentifizierung. Das Kind wird sehr häufig zum emotionalen Anker beider Eltern oder eines Elternteils. Es tröstet zum Beispiel ein Elternteil, fühlt sich vielleicht auch nach einer Trennung für einen Elternteil besonders verantwortlich. Es spürt die Stimmung im Raum, bevor irgendjemand ein Wort gesagt hat, spürt das Kind schon die Stimmung und reguliert dann und passt sich an. Und diese Kinder werden häufig gelobt, weil sie so reflektiert sind, weil sie so verantwortungsbewusst sind für ihr Alter. Und genau das macht es so schwer zu erkennen, dass hier gerade das Kind überfordert ist mit der Belastung. Denn nach außen sieht es aus wie eine Stärke und im späteren Leben ist es auf jeden Fall auch noch eine Stärke. Aber ein Kind, das emotional, also das für die emotionale Stabilität der Erwachsenen sorgen muss, kann in dieser Zeit nicht Kind sein, kann sich in der Zeit nicht auf die eigene Entwicklung so fokussieren, wie es es eigentlich bräuchte. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe unbewusst gedacht, ich muss die Verantwortung übernehmen, wenn die erwachsenen Bezugspersonen sich streiten. Und ich habe sozusagen mir selber die Verantwortung gegeben, hier für Harmonie zu sorgen, indem ich vielleicht eine schlechte Stimmung im Raum mit Humor kompensiert habe oder mit anderen Mechanismen. Und das ist ein Muster, das sich in meiner Kindheit entwickelt hat und später Als ich dann als Familienhelferin gearbeitet habe, wurde ich von meinem Chef dafür anerkannt. Also mir wurde gesagt, du bist total gut fürs Team, du sorgst total gut für die Stimmung im Team und alle fühlen sich dadurch irgendwie wohler. So, ne? Das war sozusagen eine Stärke von mir oder wurde sozusagen vom Chef gelobt. Also es ist eine Kompetenz und auch eine Stärke, solange es nicht dazu führt, dass du dich selbst aufopferst. Ich habe in der Zeit, wo ich dafür gelobt wurde, auch natürlich selber vieles zurückgehalten. Das heißt, es war eher noch alles ein unbewusstes Muster. Das heißt, wenn es mir mal nicht so gut ging in meinen Beziehungen, gesundheitlich, habe ich das meiner Familie kaum erzählt, weil ich bin ja die, bei der alles läuft, auf die man sich verlassen kann, wo man jetzt nicht noch zusätzlich Sorgen haben muss, dass die irgendwie Hilfe braucht oder so, sondern die Yvonne, die schafft das alles, bei der läuft der Laden. Und in der Arbeit hat sich das eher so gezeigt, dass ich viele Aufgaben übernommen habe, gesagt habe, das mache ich noch, das mache ich noch, überhaupt kein Problem, ich jongliere das alles, ich kriege das alles hin. Und habe dann gar nicht so wirklich gemerkt, dass ich selber an der einen oder anderen Stelle eine Grenze hätte setzen sollen oder eine Pause hätte machen müssen, sondern ich habe halt wirklich immer alle Fälle angenommen, gesagt, ja, das schaffe ich und habe mich dann eher angepasst und mich da reingestretched sozusagen, obwohl das hier und da auf jeden Fall zu viel war. Später dann, als ich dann selbstständig war, habe ich dann diese Dynamik erstmal durchbrochen. Ja, weil ich dann mein eigenes Business hatte und ich eben diese Mechanismen nicht mehr so weiterführen wollte. Und genau darum geht es im zweiten Teil. Also wie sich die Dynamik im Business mit deinen Kunden auswirken kann, darüber spreche ich in der nächsten Folge mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin, die ihre eigenen Parentifizierungsmuster auch erkannt hat und von der Abhängigkeit in diese Freiheit geschiftet ist. Deswegen, es lohnt sich total, da wieder einzuschalten. Also lass gerne ein Abo da und ja, freue dich auf die nächste Folge. Jetzt möchte ich mal auf die bindungspädagogischen Aspekte eingehen. Also was passiert aus bindungspädagogischer oder aus Bindungsperspektive? Denn genau da liegt für mich der Kern. Und dabei beziehe ich mich auf die Grundlagen der Bindungsforscher Bowlby und Ainsworth. Ist die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson eigentlich klar strukturiert? Also das Kind braucht Nähe, Sicherheit und Schutz, also die Versorgung, ne, die emotionale und physische Versorgung von einer erwachsenen Bindungsperson, einer Bezugsperson. Und diese Bezugsperson ist diejenige, die diese Sicherheit gibt, ja, also die erwachsene Bezugsperson nährt das Kind, versorgt es mit allem, was es braucht, bis es das selber kann. Bei der Parentifizierung kippt diese Hierarchie, also sie dreht sich um. Das Kind wird zur Bezugsperson für die Erwachsenen. Es sorgt für die Regulation der Eltern, nicht umgekehrt. Und ein Kind, das noch gar nicht über die Hirnreife verfügt, um sich selber zu regulieren, soll plötzlich einen Erwachsenen mitregulieren. Das ist natürlich eine immense Überforderung für das kindliche System. Und dabei ist es eigentlich für die Entwicklung des Kindes viel wichtiger, dass es sich in seiner Bindung sicher fühlt, dass es merkt, ich werde versorgt, meine Bezugspersonen sind erwachsen, die können sich selber regulieren, die kümmern sich um sich selber. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine sichere Bindung erfahre, ist es auch sicher, meine eigenen Gefühle zu erfahren, meine eigenen Bedürfnisse zu erfahren und die Gefühle auch zu erforschen, ja, zuzulassen, statt sich eben nur anzupassen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der menschlichen Entwicklung, auch die emotionale Entwicklung. Und genau deswegen möchte ich über diese Themen sprechen, weil ich ja mit Eltern und pädagogischen Fachkräften arbeite und diese emotionale Intelligenz ist so eine krass wichtige Kompetenz in unserem Leben. Das heißt, wenn wir als Kinder nicht unsere eigenen Gefühle zulassen durften, erforschen durften, also auch Gefühle, die den Halt der Bindung testen, zum Beispiel starke Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Verzweiflung. Ja, wo wir sagen, ich habe gerade diese emotionale Herausforderung in meinem Leben. Ich bin gerade total wütend. Und auch wenn das nur bedeutet, weil der Keks gerade zerbrochen ist oder weil der Turm wieder umgefallen ist. Ja, das kann ein Kind in eine Verzweiflung stürzen. Und das ist ein Gefühl, was es in dem Moment gerade kennenlernt. Ja. Und wenn Kinder die Erfahrung machen, in diesen Gefühlen gehalten zu werden, statt weggeschickt oder bestraft zu werden, weil es der Erwachsenenbindungsperson zu viel ist, dann stärkt das die emotionale Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz des Kindes. Und es lässt eine tiefe Bindung und ein tiefes Vertrauen, ein tiefes Selbstvertrauen entstehen. Ja, wenn ich als Kind gehalten werde und getragen werde von meiner Bindungsperson in diesen starken Gefühlen, dann entwickelt sich so eine tiefe, stabile emotionale Intelligenz, die dann als Erwachsener nicht mehr so überkrass ausagiert wird oder so überkompensiert wird, indem wir ja vielleicht auch gewalttätig werden oder beziehungsweise indem Erwachsene gewalttätig werden, körperlich oder emotional. Bei parentifizierten Kindern entsteht eben oft genau das, dass sie lernen, meine eigenen Gefühle sind zu viel, ich werde bestraft für meine Gefühle oder sie sind nicht wichtig genug. Es ist gerade unwichtiger als die Emotionen der Erwachsenen. Also meine eigenen Emotionen sind gerade unwichtiger als die Emotionen der Erwachsenen. Ich muss hier funktionieren. Ich muss mich auch um meine Eltern kümmern, damit sie stabil genug sind, damit sie genug Kraft haben, sich um mich zu kümmern. Das ist eigentlich auch häufig das, was dahinter steckt, auch häufig das, was hinter diesem Helfersyndrom steckt, ne? Also es wird vielleicht anerkannt in der Gesellschaft, ja, du bist ein hilfsbereiter Mensch, du opferst dich auf. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht eher auch ein, in Anführungsstrichen, egoistischer Akt. Das heißt, da kann dann so eine Dynamik entstehen in der Beziehung. Ich habe dir doch schon so viel gegeben. Ich habe mich doch schon total aufgeopfert. Jetzt bin ich auch mal dran. Ich verlange jetzt von dir, dass du dich um mich kümmerst. Und das sind eben noch so Überbleibsel aus diesem kindlichen Verlangen, ne, aus diesem parentifizierten Verhalten. Ich kümmere mich um meine Eltern, damit die dann genug Kraft haben, sich um mich zu kümmern. Und das ist der Moment, in dem aus einem Bindungsbedürfnis eine Überlebensstrategie wird. Diese Kinder entwickeln oft ein hochsensibles Frühwarnsystem für die Bedürfnisse anderer und gleichzeitig eine massive Lücke im Zugang zu den eigenen Bedürfnissen, weil sie eben nie gelernt haben, dass die eigenen Bedürfnisse Platz haben. Das ist keine Charakterschwäche, sondern das ist aus Bindungssicht komplett logisch, dass wir das so machen. Ja, also ich passe mich an, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück. Ich kümmere mich darum, dass es meiner Bindungsperson gut geht, damit die sich um mich kümmern kann, weil ich brauche diese Bindung. Ich brauche meine erwachsene Bezugsperson, um zu überleben. Und ja, wie gesagt, keine Charakterschwäche, sondern das ist ein erlerntes Verhalten an eine Umgebung, in der es sicherer war, sich anzupassen und eigene Gefühle und Bedürfnisse zurückzustellen, statt sich damit zu zeigen. Weil das hätte ja wieder zum Konflikt geführt. Ja, also wenn ich jetzt sozusagen als Kind das alles rauslasse und merke, meine Eltern können das gar nicht halten und können sich dann noch weniger um mich kümmern, ist es viel schlauer, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle. Und später, wenn wir dann zum Beispiel unser eigenes Business haben, sollen wir plötzlich sichtbar sein? Sollen wir plötzlich genau wissen, wie es uns geht, wenn wir dann eine eigene Familie gründen? Sollen wir dann wissen, wie die Bedürfnisse sind oder uns um uns selber kümmern? So, ne? Gerade in der bedürfnisorientierten Begleitung ist es deswegen, kommt es deswegen so häufig vor, dass Menschen, die bindungs- und bedürfnisorientiert begleiten, ihre eigenen Gefühle zurückstellen. Aber nicht, weil sie auf einmal anfangen, damit ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zurückzustellen und sich aufzuopfern, sondern weil das ein bekanntes Muster ist. Weil sie das kennen, weil das eben die Komfortzone und die Gewohnheit ist. Und das kann sich dann wirklich anfühlen wie eine unlösbare Aufgabe, wenn ich dann vielleicht als Elternteil höre, ja, jetzt du musst dich auch mal um dich selber kümmern. Oder was sind denn deine Bedürfnisse? Ich habe bei vielen Klientinnen, die ich begleite, auch so dieses, ich weiß gar nicht, was mein eigenes Bedürfnis gerade ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich fühle. Und ja, ich möchte dir an der Stelle sagen, wenn du das gerade merkst, wenn das bei dir so ein Thema ist, dass du sagst, ich weiß gerade gar nicht, oder mir fällt es schwer, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Vielleicht bist du sogar schon an dem Punkt, wo du merkst, ja, mir fällt es schwer. Ich weiß, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich um mich kümmere. Das ist dann schon Da bist du schon sehr weit in deiner Reise, muss ich mal sagen. Also statt dich dafür zu verurteilen, was auch häufig vorkommt, darfst du das feiern und wertschätzen und anerkennen, dass du schon an dem Punkt bist, dass du merkst, ich habe damit ein Thema. Und jetzt möchte ich noch mal die traumapädagogische Perspektive beleuchten. Also Parentifizierung aus traumapädagogischer Sicht ist nicht einfach nur, ein Kind musste zu früh erwachsen werden. Das ist eine chronische Stressbelastung für das Nervensystem, das noch gar nicht reif genug ist, um sich um andere zu kümmern. Also stell dir vor, das Kind ist permanent im Alarmzustand, das kindliche Nervensystem ist im Alarmzustand. Das Kind scannt den Raum, scannt die Stimmungen im Raum, scannt die Stimme der Mutter, hat die ganzen kleinen Fühlerchen so nach außen gerichtet. Und es passt sein eigenes Verhalten in Sekundenbruchteilen an, um Sicherheit im Familiensystem herzustellen. Das ist eine Daueraktivierung des Nervensystems. Das ist anstrengend, die ganze Zeit so die Antennen nach außen zu haben. Und diese Daueraktivierung über Jahre und Jahrzehnte hinweg, das ist genau das, was wir in der Traumapädagogik als Entwicklungstrauma bezeichnen. Nicht das eine große Ereignis, nicht dieser Unfall oder das eine traumatische Erlebnis, sondern diese dauerhafte emotionale Überforderung, die dann später auch zum Selbstbild wird und die sich in allen Beziehungen, in allen späteren Beziehungen sichtbar macht. Das heißt, das Positive an so einem Trauma ist auch, dass sich das wirklich immer wieder zeigt, bis du hingesehen und hingefühlt hast. Und dafür brauchst du aus meiner eigenen Erfahrung wirklich eine Begleitung, weil da sind so tiefe Überlebensstrategien dran geknüpft, ne? Also das heißt, in dem Moment, wo sich auch Grenzen setzen, so anfühlt wie eine unüberwindbare Hürde, wenn du jetzt zum Beispiel Nein sagen sollst zu einer guten Freundin oder so, weil du gerade selber Zeit für dich brauchst, das kann dein Nervensystem so doll antriggern, weil sich das dann so anfühlt, als ob du zu deiner eigenen Mutter Nein sagst und gleichzeitig diese Angst kommt, ja, wenn ich mich aber nicht um meine Mutter kümmere, dann werde ich selber verhungern. Dann werde ich selber nicht überleben. Und das klingt jetzt vielleicht vom Logischen her total irrelevant, weil du könntest ja sagen, ja, ich bin erwachsen, ich kann mich um mich selber kümmern. Aber im Nervensystem ist da noch ein Punkt, wo dein inneres Kind sagt, um Gottes Willen, ich muss jetzt hier die Kontrolle behalten. Ich muss mich hier um alles kümmern. Ich darf nicht dies und nicht das machen. Ich darf nicht Nein sagen. Ich darf keine Grenzen setzen, sonst verliere ich diese Bindung, sonst sterbe ich. Ne? Also da ist direkt eine Todesangst dran geknüpft. Und auf der anderen Seite wird sich dieses Traumamuster immer wieder zeigen. Und du wirst nicht darum herumkommen, dahin zu fühlen. Und diese Freiheit wieder zu erkennen, die da drin auch ist, ja. Also, um jetzt nochmal beim Thema zu bleiben. Das Kind entwickelt eben eine Überlebensstrategie. Und in diesem Moment ist es absolut sinnvoll, ne? Also, das parentifizierte Kind ist sozusagen im Funktionsmodus, es will die Kontrolle behalten. Es will sich vielleicht auch unsichtbar machen, ganz klein machen, wenn es gefährlich wird. Und für andere da sein, um die eigene Position in der Familie zu sichern, um weiter an der Gemeinschaft teilhaben zu können. Das Problem ist, diese Strategien werden eben nicht abgeschaltet, wenn du erwachsen bist, weil das ein Grundmuster ist. Es ist einfach ein Verhalten und es wird ein Stück weit auch zu deiner Persönlichkeit. Das heißt, Erwachsene, die als Kind parentifiziert wurden, erkennen sich oft in folgenden Sätzen wieder, und ich habe diese Sätze so oder so ähnlich wirklich ganz oft gehört, ne, von mir selbst oder auch von anderen parentifizierten Menschen. Und vielleicht kommen dir diese Sätze auch bekannt vor. Also ich funktioniere, egal wie es mir geht. Ich muss funktionieren. Ich muss dafür sorgen, dass alle Bedürfnisse irgendwie unter einem Hut sind. Ich bin dafür verantwortlich. Also es ist auch immer dieses Gefühl von, ich bin hier verantwortlich für, dass alle Bedürfnisse in der Familie erfüllt sind. Und ich höre das noch heute von so vielen Müttern, die bedürfnisorientiert begleiten wollen. Das ist so ein tiefer Wunsch. Ich muss alle Bedürfnisse erfüllen. Und das ist auf jeden Fall ein Überbleibsel von dieser Verantwortung, die du früher als Kind getragen hast. Ein weiterer Satz ist, ich merke erst spät, wenn ich erschöpft bin, wenn überhaupt. Ich fühle mich verantwortlich für die Gefühle anderer. Grenzen setzen fühlt sich irgendwie an wie ein Verrat. Und ich weiß oft gar nicht, was ich selbst will. Das sind keine Zufälle, das sind Spuren eines Nervensystems, das gelernt hat, meine Aufgabe ist es, für andere zu sorgen, damit ich versorgt werde. Und was bedeutet das jetzt für dich als Erwachsener? Vielleicht hast du gerade gemerkt, dass etwas in dir reagiert, dass etwas in dir hellhörig geworden ist. Und vielleicht hast du dich wiedererkannt oder vielleicht hast du auch einen Widerstand gespürt. Und ich möchte dir jetzt drei Fragen mitgeben, die du in deinem Alltag als Selbstbeobachtungstool mal nutzen kannst. Und zwar erstens, wie oft übernimmst du Verantwortung, die eigentlich gar nicht deine ist, beruflich, in der Familie, in Beziehungen, bevor dich überhaupt jemand darum gebeten hat? Also wie oft stehst du bei einer Party vielleicht auf, wenn alle aufstehen zum Aufräumen oder sowas? Also wie oft beobachtest du dich dabei, schnell noch zu sagen, okay, das mache ich auch noch, ich mache das für dich, kein Problem. Oder in der WhatsApp-Gruppe, ja, kein Problem, ich backe den Kuchen für die Schulveranstaltung. Das ist so die erste Frage. Also wie oft übernimmst du Verantwortung, die nicht deine ist, die du eigentlich gar nicht übernehmen müsstest? Zweitens, wie fühlt es sich für dich an, wenn du Nein sagst oder wenn du Nein sagen müsstest? Ist da so ein Unbehagen? Ist da so eine Angst in dir? Spürst du da eine Schuld, Schuldgefühl? Also wie ist es, wenn du Nein sagst? Und drittens, wann hast du zum letzten Mal gespürt, was du gerade wirklich brauchst? Also so richtig im Körper gespürt, das brauche ich gerade und dir das auch gegönnt und erlaubt. Diese drei Fragen können dein erster Schritt sein oder dein nächster Schritt, das eigene Muster und die eigenen Muster zu erkennen. Und dieses Bewusstmachen ist wirklich schon so viel wert. Das ist der Anfang der Veränderung in dem Moment, wo es dir bewusst wird, wo du wahrnimmst. Nur wahrnimmst, was da in dir lebendig ist. Das ist der Moment, wo die Heilung beginnt und die Integration beginnen darf. Und ich möchte dir noch ein letztes mitgeben. Also du darfst dir erlauben, auch wirklich das wahrzunehmen, ohne das zu bewerten oder zu verurteilen. Einfach nur wahrnehmen, was ist. Auch wenn du merkst, ich bewerte mich gerade selber, ich verurteile mich gerade selber, darfst du auch das wahrnehmen. Damit lädst du dich selber ein, wirklich auch aus diesem liebevollen Blick zu beobachten. Ja, also, dass du heute auch für dich wiederum der Elternteil bist, den du damals gebraucht hättest. Dieser Elternteil, der sich kümmert, der dich versorgt, der fragt, hey, wie geht's dir? Ich halte dich, ich trage dich jetzt hier. Du bist gerade selber dieser Elternteil. Du darfst dieser Elternteil werden für dich und dein inneres Kind. Ja, und das war der erste Teil der kleinen Serie über das wunderschöne Thema Parentifizierung. Wir haben uns angeschaut, was Parentifizierung ist, was sie mit der Bindungshierarchie zwischen Kind und Bezugsperson macht und warum sie aus traumapädagogischer Sicht eine chronische Belastung für das Nervensystem darstellt, deren Muster sich bis heute, auch wenn du schon erwachsen bist, in Beziehungen zeigen. Und ja, im zweiten Teil habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe schon angeteasert in der Mitte eine erfolgreiche Unternehmerin, die ihre eigene Geschichte mit uns teilt. Eine Geschichte, die genau damit zu tun hat, worüber wir heute gesprochen haben. Sie erzählt dir, wie sich die Parentifizierung bei ihr gezeigt hat und wie sie durch dieses Plateau gegangen ist. Und sie hat ganz viele konkrete und wertvolle Tipps, wie du eben von dieser Abhängigkeit in die Unabhängigkeit shiften kannst. Also abonniere gerne den Podcast, damit du den zweiten Teil nicht verpasst. Ich freue mich total, wenn du wieder reinhörst und einschaltest. Und bis zum nächsten Mal. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.